Ich habe wieder Holz mitgebracht. Kann sich jemand an die erste Predigt dieses Jahres erinnern? Da habe ich mir einen Rahmen zusammengebastelt, so wie es oft in unserem Leben ist. Wir sind gerne dazu geneigt, uns Rahmen zu setzen. Manchmal ist es schwierig, manchmal ist es leichter, aber egal. Du bist der Herr, der mich sieht. Und als ich diese Predigt damals vorbereitet habe, habe ich auch einen Rahmen gebaut. Nach dem Gottesdienst hat mir jemand den abgekauft. Und ich weiß nicht, wo der ist. Wir sehen gerne unser Leben durch Rahmen. Wozu ist ein Rahmen da? Ein Rahmen ist eigentlich da, um ein Bild dran zu hängen. Mein Problem ist aber, wenn ich im geistlichen Sinne denke, Gott hat gesagt, macht euch kein Bild von mir. Ich bin dein Herr, dein Gott, und du sollst dir kein Bildnis von mir machen. Aber trotzdem, ich schließe mich persönlich ein, bin ich immer geneigt, mir das irgendwie in einem Bild zusammenzufassen, was ich denke. Meine Vorsätze für das nächste Jahr, ich habe mir noch keine gesetzt. Ich habe Angst, dass sie nicht in den Rahmen passen oder aus dem Rahmen fallen, wie auch dieses Jahr geschehen ist. Es gibt auch Propheten, die für das nächste Jahr vieles prophezeit haben. Und jedes Jahr am Ende, da lesen wir in der Zeitung, nichts davon ist in Erfüllung gegangen. Aber heute will ich auch ein Zeugnis geben zu dem Thema, du bist ein Gott, der mich sieht. Am ersten Sonntag dieses Jahres habe ich darüber gepredigt. Und da kam mir der Gedanke, wie sieht Gott mich? Und zwar in einem ganz bestimmten Bereich. Wie sieht Gott meinen Glauben? Und ich habe sehr viel darüber nachgedacht. Ich fing diese Vorbereitung zu dieser Predigt schon im Januar an. Und es zog sich durch das ganze Jahr. Ich habe über 50 Seiten zusammengeschrieben, aber die kann ich heute natürlich hier nicht vorbringen. Übrig geblieben für heute sind 9. Und trotzdem möchte ich mit Ihnen teilen, was mich zu diesem Thema bewegt hat. Wie fing mein Glaube an? Mein Glaube fing damit an, dass ich Leuten begegnete, die an Gott glaubten. Ein Freund von mir, mit dem ich zusammen zur Schule ging, der hat mich einmal zu einer Jugendversammlung eingeladen, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben Menschen sah, die jung waren, etwa 40 Leute, und die behaupteten alle, sie glauben an Gott. Ja, von Gott hatte ich schon etwas gehört. Irgendwo redeten die Leute davon. Auch meine Eltern erwähnten das ab und zu. Gottesdienste, Sonntagsschule kannte ich nicht. Und als ich zum ersten Mal unter diesen Leuten war, da kam mir doch der Gedanke, da muss etwas dran sein. Woher wussten diese Leute, dass es einen Gott gibt, an den sie glauben? Ja, ich habe auch in der Schule von einem Gott gehört, den es angeblich nicht gibt. Aber dann fragte ich mich, was bewegte die Lehrer oder die Lehrerin, so viel über etwas zu reden, viele Unterrichtsstunden lang, dass es nicht gibt? Das ergibt doch keinen Sinn. Oder ist doch was dahinter? Und das hat mich neugierig gemacht. Und ich fragte diese Leute, woher wissen sie, dass es einen Gott gibt? Das ist auch meine Frage. Woran glaubt ihr? Ja, dass es einen Gott gibt, wissen wir aus der Bibel, habe ich gehört. Aber ich hatte keine Bibel. Zu der Zeit konnte man nicht in der Sowjetunion einfach in den Laden gehen und eine Bibel kaufen. Das war unmöglich. Die war nicht zu kriegen. Leute waren bereit, viele Monatsgehälter dafür auszugeben auf dem Schwarzmarkt. Aber die hatte ich auch nicht. So habe ich mir die ausgeliehen und versuchte innerhalb einiger Monate mir zumindest das Neue Testament handschriftlich abzuschreiben. Und bei diesem Schreiben habe ich natürlich das Neue Testament auch gründlich durchgelesen. Nicht nur gelesen, sondern auch geschrieben. Und dafür ist sehr vieles bei mir hängen geblieben. Und eine Begebenheit ganz besonders. Das war die Begegnung der Christenverfolger Saulus mit Jesus. Als Jesus ihm begegnete, können wir das weiterschalten? Dann fragte Saulus, wer bist du? Und Jesus sagte ihm, ich bin Jesus, den du verfolgst. Nun, ich verfolgte Jesus nicht, ich suchte ihn. Und trotzdem war diese Begegnung, hat sie bei mir einen großen Eindruck hinterlassen. Und besonders diese Frage, wer bist du? Und das hat mich dazu bewogen, auch zu fragen, wer bist du? Das war der Anfang meines Glaubens. Seitdem glaube ich an die Existenz Gottes. Oh ja, ich hatte noch viele Zweifel und viele Fragen, aber ich wusste jetzt, wo ich danach suchen konnte, wo ich die Antworten finden konnte. Ich suchte die Antworten in der Schrift. Und ich las sehr viel und es hat mich fasziniert. Das Zweite war nicht nur Lesen, sondern diese Frage, wer bist du, Herr, bewegte mich auch, mit ihm zu reden. Und ich redete mit ihm in allen Umständen meines Lebens. Ich versuchte, mir einen Rahmen zu machen, mir eine bestimmte Zeit einzuräumen, morgens früher aufstehen oder sabbeln. Abends später ins Bett zu gehen oder zwischendurch mir regelmäßig Zeit nehmen. Und wisst ihr, diese Rahmen gingen alle kaputt. Ich habe sie nie durchgehalten, jedenfalls nicht mein ganzes Leben lang. Und dann hat der Herr mir gesagt, du kannst mit mir reden ohne Rahmen. Du kannst mit mir reden, wenn du zur Arbeit gehst. Du kannst beim Spaziergang mit mir reden. Du kannst in jeden Umständen mit mir reden. Und auch da, sogar dann, wenn du überhaupt keinen Antrieb dazu hast. Auch das kannst du mir sagen. Und diese Erkenntnis hat mich bewogen, wirklich mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und sie wurde zum Inhalt meines Lebens. Nicht nur zu einem Rahmen der Wünsche, die ich habe, sondern mein täglicher Begleiter. Und in diesen Gesprächen mit ihm konnte ich all meine Wünsche, Träume, Ängste, Fantasien, böse und gute Gedanken mit ihm tauschen, mit ihm darüber reden. Meistens wusste ich, was gut für mein Leben ist, aber oft habe ich nicht unbedingt das getan, was richtig für mich wäre. Und weißt du, was das Gute an Jesus ist in dieser Gemeinschaft? Dass er nicht nur dann, wenn ich versuche, ihm zu gefallen, zu mir hält, sondern, das glaube ich fest, er hört mir auch dann zu, wenn ich richtig Mist gebaut habe. Wenn ich etwas getan habe, was ich durch seine Schrift und durch sein Wort genau weiß, dass das nicht unbedingt hilfreich für mein Leben ist. Aber gerade dann hört Jesus mir ganz besonders aufmerksam zu. Ja, wenn wir uns an ihn wenden, dann kommt er uns entgegen, wie dem verlorenen Sohn. Und er nimmt uns in die Arme und gibt uns ein Fest. Und ein Fest ist immer ein Zeichen einer Gemeinschaft. Wo Leute zusammenkommen, sich freuen und miteinander gute Gemeinschaft haben. Was ist der Grund meines Glaubens? Und ich habe dieses ganze Jahr darüber nachgedacht. Nicht nur nach der Predigt über das Thema "Du bist ein Gott, der mich sieht", sondern auch dann, wenn der Krankenwagen mich wieder in die Herzklinik gebracht hat. Auch dann war eine gute Gelegenheit, bei dieser Fahrt mit ihm zu reden. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie begründe ich das? Und das ist mein Zeugnis. Vielleicht geht es euch anders. Aber ich habe mir das so zusammengestellt. Möge es auch so sein, ich habe mir diesen Rahmen gegeben. Und ich fing an mit dem Vers aus Hebräer 11, Kapitel, 11. Kapitel, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er existiert und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen und nach seinem Willen fragen. Ich habe darüber nachgedacht und gemerkt, hier steht nicht, ohne Glauben ist es schwierig, mit Gott Gemeinschaft zu haben oder ihm zu gefallen. Es ist auch nicht sehr schwierig. Er schreibt auch nicht, dass es extrem schwierig ist, wir müssen uns anstrengen. Nein, er sagt einfach, es hat keinen Sinn. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ich brauche mich nicht mal anstrengen, denn das hilft nicht. Wie kann ich dann aber glauben, wenn es unmöglich ist? Und da kommt mir der Satz aus der Schrift, eine Begegnung mit Jesus, der einen fragte, glaubst du? Ich glaube, Herr, aber hilf meinen Unglauben. So geht es mir oft. Herr, hilf mir zu glauben. Hier gibt es aber unzählige Erwartungen und unzählige Rahmen und Vorstellungen, was wir alles bedenken wollen, um an Gott glauben zu können. Die einen sehen Gott als einen, der seine Probleme lösen wird. Ein Problemlöser. Und ich bin ein Mensch, der sofort hinterfragt. Warum sind da so viele Probleme? Lohnt sich dann der Glaube? Die anderen behaupten, dass er ein Gott ist, der alles gut macht. Warum sehe ich dann so viel Schlechtes um mich herum und sogar in mir selbst? Noch andere behaupten, wenn du an Gott glaubst, wirst du keinen Mangel leiden. Warum haben denn so viele Menschen Mangel? Und nicht nur Christen. Ich bin durch die Welt gekommen. Ich habe sehr viele Gläubige in tiefster Not gesehen. Ja, sogar von Hunger Sterbende. Und die anderen sagen wiederum, wenn du an Gott glaubst, wirst du keine Krankheiten erleiden. Warum sind die Krankenhäuser voll? Warum hören wir solche Zeugnisse? Hat das einen Sinn? Für die anderen ist er sogar eine Art Orakelgott, der ihnen die Zukunft offenbart. Warum sind da die Zeitungen jedes Jahr am Jahresende voll mit den Artikeln, dass all diese Prophezeiungen nicht eingetreten sind? Ich stelle immer Fragen zu solchen Vorstellungen und zu solchen Rahmen. Aber im gewissen Sinne, wenn ich nachdenke, stimmt das auch alles. Gott will unsere Schwierigkeiten lösen. Er will uns alles gut machen. Er will auch unsere Krankheiten heilen. Ja, er will auch, dass wir Einblicke in die Zukunft haben. Sonst hätte er uns nicht Propheten und das Buch der Offenbarung geschenkt. Aber das glaube ich fest, dass er das kann. Aber in unserer von Sünden getränkten Welt tut er das nicht immer. Das wird irgendwann in der Zukunft sein. Alles, ja. Ich habe schon zum Beispiel viele Zeugnisse von Gläubigen gehört. Auch heute haben wir Zeugnisse gehört. Zum Beispiel, ich habe gebetet, aber ich habe dem Herrn um ein Zeichen gebeten und der hat es mir gezeigt. Und ich habe gebetet und ich habe die Prüfung bestanden. Ich bin so dankbar dafür. Und wir kennen alle diese Verheißungsverse, die uns ermutigen sollen. Und das ist auch gut so. Gott hat uns sein Wort auch gegeben, dann wird er Ermutigungen haben. Und wir dürfen die auch nutzen. Doch seien wir ehrlich, haben wir nicht auch andere Seiten im Leben? Seiten, wo wir Fragen stellen? Wo es nicht nach unseren Wünschen geht. Wisst ihr, ich habe noch nie ein Zeugnis gehört von einem Christen, das ungefähr so lauten würde. Ich stand vor dem Examen und ich betete, dass der Herr mir hilft, das Examen zu bestehen. Doch, als ich anfing, meine Arbeit zu schreiben, hat mein Lehrer mich gerade dann erwischt, als ich meinen Spickzettel rausgeholt habe. Natürlich habe ich das Examen nicht bestanden. Habt ihr schon so ein Zeugnis gehört? Ich noch nicht. Aber ich fahre fort. Ich danke Gott dafür, dass er gnädig und barmherzig ist. Ich habe mich an ihn gewandt, mit ihm gesprochen und mein Vorgehen bekannt. Und der schenkte mir wieder Frieden und Freude in mein Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte viele solche Erfahrungen in meinem Leben machen können. Nicht alle meine Gebete wurden erhört, aber ich habe mit Herrn darüber gesprochen. Warum? Und er sagte mir, denk nach. Irgendwann habe ich aufgehört, meine Enttäuschungen zu zählen. Aber wisst ihr, Gott steht zu meinem Glauben auch dann, wenn es mir schwer fällt. Was mache ich, wenn ich bete und nichts passiert? Oder sogar, was vorkommen kann, und ich habe es erfahren, es noch schlimmer wird. Dann sagt Jesus zu mir, schau mal, Thomas wollte auch nicht glauben, dass ich auch verstanden bin. Und Jesus sagt zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind aber die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Ja, wie soll ich das denn machen? Und dann kam mir einfach das Sprichwort in den Sinn, glaub nicht alles, was du siehst. Wir hatten in diesem Jahr eine Reihe von Predigten über sogenannte Glaubenshelden. Im 11. Kapitel des Hebräerbriefes werden einige Namen genannt und dann noch eine Menge dazugefügt, die nicht genannt sind und dann auch das Gegenteil gezeigt, die durch den Glauben Verfolgungen und sogar Tod erlitten hatten. Natürlich ist es ermutigend, über Leistungen der Menschen zu reden, die sie durch den Glauben vollbracht haben. Und wir können dadurch lernen und sehen, was Gott durch Menschen tun kann, die sich ihm ausgeliefert haben. Aber es gibt bei allen diesen Leuten auch eine andere Seite. Wir haben schon den Vers gelesen, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und ich möchte die ersten Verse des 11. Kapitels uns in Gedächtnis rufen. Hebräer 11, Verse 1 bis 3. Glaube aber ist Festhalten an dem, was man erhofft, und für Wahrhalten der Dinge, die man nicht sieht. Weil unsere Vorfahren, diese sogenannten Glaubenshelden, diesen Glauben hatten, stellte Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Denn durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist und dass Gott alles, was man sieht, aus nichts erschaffen hat. Also, dieser Glaube, und weil diese Leute, diese unseren Vorfahren, solchen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Was war dieser Glaube? Das heißt also, sie hielten das für wahr, was sie nicht sahen. Erkennen, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist und Gott hat alles, was wir sehen, aus nichts gemacht. Wenn ich diesen Glauben habe, und das ist der wahre Grund meines Glaubens, keine Heldentaten, keine Verfehlungen, sondern ich glaube an einen souveränen, alles allmächtigen und starken Gott. Wenn ich das glaube, dann weiß ich, dass ihm gar nichts, auch nichts unmöglich ist. Bei der Schöpfung lesen wir immer wieder, Gott sprach und es geschah. Die Kraft seines Wortes ließ etwas entstehen. Und er hat alles, was wir sehen, aus nichts gemacht. Und Jesus sprach zum Sturm und es wurde still. Jesus sprach zum Blinden und er wurde sehend. Zum Lahmen und er fing an zu laufen. Er sagte, Lazarus, komm aus dem Grab. Und Lazarus stieg aus. Die Vorfahren, von denen wir in diesem Kapitel lesen, hatten diesen Glauben, dass Gott alles möglich ist. Doch wenn wir die hervorragenden Seiten dieser Leute sehen und uns darauf konzentrieren, dann kann es sein, dass wir auch enttäuscht werden. Wir haben gerne Vorbilder, aber wir wollen so sein wie sie, können aber es nicht. Denn ich kann kein David sein, kein Abraham und kein anderer Glaubensheld. Ich bin einfach der Johann Peters, so hat man mich genannt. Aber kommen wir zu den Helden. Einer der bekanntesten unter ihnen, den wir alle kennen, ist David. David hat Goliath bezwungen. Und wir nehmen das oft als Beispiel, Mut zu haben, auch gegen etwa große Schwierigkeiten vorzugehen. David hat Goliath bezwungen. Aber wir wissen auch ganz genau, dass David auch Ehebruch und Mord begangen hat. Und das ist etwas, was ich so gut finde in der Schrift. Gott lässt uns nicht im Dunkeln. Er sagt uns, was durch Glauben möglich ist, aber er sagt auch, dass ihr auch anders könnt. Und es ist so hilfreich, dass uns die Bibel alle Seiten beleuchtet. David wird aber in der Bibel trotzdem als ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Er war nicht nur ein Goliath-Bezwinger, er hat auch eine schöne Frau gesehen, als er auf der Terrasse seines Hauses rumspaziert ist. Und er nahm sie in sein Bett und er hat ihren Mann umgebracht. Was für ein Urteil würden wir über so einen Menschen fällen? Auch wenn er zuvor Goliath besiegt hat. Wie viele geistliche Führer sind in unseren Augen irgendwann auch gefallen? Und was tuscheln wir hinter ihrem Rücken? Ja, er ist auch nur ein Mensch. Ja, natürlich. Und wisst ihr, Gott weiß das am besten. Besser als wir alle. Und wisst ihr, Gott steht trotzdem zu David. Ganz im Gegensatz zu uns ist er ein gnädiger und barmherziger Gott. Das hat Joel schon erkannt. In seinem Buch schreibt er, so spricht der Herr. Bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen. Können wir weiterschalten? Gott spricht, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen. Betet, weint und klagt. Ja, kehrt von ganzem Herzen zu mir um. Zerreißt eure Herzen und nicht nur eure Kleider als Zeichen der Buße. Kommt zurück zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig. Seine Geduld ist groß und seine Liebe grenzenlos. Er ist bereit, euch zu vergeben und euch nicht zu bestrafen. Und genau das hat David getan, als der Prophet Nathan zu ihm kommt, um ihm das Urteil Gottes zu überbringen. Da sagte Gott unter anderem durch Nathan, so spricht der Herr, ich werde dafür sorgen, dass sich aus deinem eigenen Haus das Unheil gegen dich erhebt. Und ich werde dir vor deinen eigenen Augen deine Frauen wegnehmen und sie einem anderen geben. Er wird am hellen Tag bei deinen Frauen liegen. Ja, du hast es heimlich getan. Ich aber werde es vor ganz Israel und am hellen Tag tun. Wie töricht manchmal von mir zu glauben, dass ich etwas heimlich vor Gott tun könnte. Er sieht mich. Du bist der Gott, der mich sieht. Und darauf sagte David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan antwortete David, der Herr hat dir deine Sünden vergeben und du wirst nicht sterben. So einfach soll das sein, Schlüssel gedreht und ab geht's. Vergeben und vergessen, ist wieder alles gut? Ganz so einfach ist denn das auch nicht. Gott wusste, dass wir auch eine andere Seite haben. Aber dieses verfolgte David nicht nur in dieser kurzen Sündenbekenntnis, sondern auch sein ganzes Leben lang. Sein Fehltritt verfolgte ihn. Und er hat das sogar in einem Lied ausgedrückt. Das ist in der Bibel der Psalm 51, ein Psalm Davids. Als Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem sich David bei Bathseba vergangen hatte. Gott sei mir gnädig nach deiner Barmherzigkeit. Tilge meine Schuld nach deinem reichen Erbarmen. Und in Vers 12 bittet er, erschaffe mir Gott ein neues Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Nicht nur Davids Heldentaten, sondern auch sein Glaube an den mächtigen und barmherzigen und gnädigen Gott hat ihm ein Zeugnis Gottes ausgestellt, dass er als Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird. Sein Glaube an die Existenz Gottes, der Glaube an die schöpferische Macht seines Wortes und an die Fähigkeit Gottes, aus nichts etwas zu schaffen. Das ist der Glaube, der nicht nur bei Erfolgen, sondern auch bei Versagen und in großen Schwierigkeiten durchhält. Das lerne ich von David, was Glauben betrifft. Er hat das nicht hinterm Berg gehalten. Er hat nicht versucht, es vor Gott zu vertuschen. Er bekannte es und wurde von Gott wiederhergestellt. In den Sprüchen sagt Salomo einmal, in Kapitel 24, Vers 16, denn siebenmal fällt der Gerechte und steht wieder auf, doch der Frevler stürzt ins Unglück. Ich habe neulich noch ein Lied gehört von einem russischen Liederdichter, der schreibt gerade über dieses Thema und singt dabei dazu. Und im Refrain heißt es immer: Herr, ich bin schon so müde, vom immer wieder aufzustehen. Gib mir Kraft, oben zu bleiben. Geht es uns nicht manchmal auch so in unserem Leben? Aber wir haben noch ein Beispiel eines Helden aus diesem 11. Kapitel, das war Jakob. Jakob war auch nicht unbedingt ein Vorbild des Glaubens. Und trotzdem nannte sich Gott immer wieder Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott bekennt sich zu ihm, zu diesem Betrüger, der zusammen in Verabredung mit seiner Frau den Segen bei seinem Vater erschlichen hat und seinen Bruder betrogen um die Erstgeburt. Und das hat ihn so bewegt, dass er weggelaufen ist. Er wurde Flüchtling irgendwo. Doch Gott war mit ihm noch nicht fertig. Er hatte mit ihm noch was vor. Und Jakob kehrt um. Er geht zu Isaak zurück. Er bekennt seine Schuld. Es tut ihm leid. Er bietet seinen Bruder auch eine Entschädigung an. Und Esau lehnt sie ab und versöhnt sich mit Jakob und nimmt ihn in die Arme. Das tut Gott mit uns auch, wenn wir versuchen, vor unseren Taten zu fliehen. Er bringt uns schon zurück. Und wenn er einen Fisch erschaffen muss, um Jona in den richtigen Ort zu bringen, Gott wird das schon schaffen. Und zum Schluss will ich noch ein Beispiel bringen, was mich besonders bewegt hat in meinem Glauben an Gott, was mir ein Beispiel des Glaubens geworden ist. Das ist auch eine Person und das ist Hiob. An einem einzigen Tag verlor er sein gesamtes Vermögen durch Diebe und Feinde. Sie töteten seine Arbeiter und stahlen sein Vieh. Dann starben an einem einzigen Tag alle seine Kinder. Und sein Haus, von seinem Haus blieben nur noch Trümmer übrig. Bislang hatte er Erfolg. Er war einer der reichsten Männer. Und er dankte Gott für den Segen, den er empfangen hat. Und plötzlich, über Nacht, steht er vor den Trümmern seiner gesamten Existenz. Mit so einem Gott will ich nichts mehr zu tun haben, ist oft die menschliche Reaktion. Wenn wir vor Not, Leid, Krieg, Zerstörung und Hunger stehen. Aber als Hiob die tragische Nachricht bekommt, was macht er dann? Da stand Hiob auf, zerriss seine Obergewand, schor sich den Kopf, dann fiel er zu Boden und betete. Nackt bin ich in die Welt gekommen und nackt verlasse ich sie. Herr, du hast mir alles gegeben, du hast mir alles genommen. Dich will ich preisen. Obwohl dieses Leid über ihn hergekommen ist, versündigte Hiob sich nicht. Kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippen. Was macht seinen Glauben denn so stark? Wenn wir das ganze Buch Hiob nehmen, dann finden wir Antworten daraus. Ich will heute aber nicht über das ganze Hiobsbuch sprechen. Ich nehme nur das heraus, weil ich merke, woran sein Glaube festgehalten hat. Er glaubte unerschütterlich an die Existenz Gottes. In Kapitel 19, Vers 25 lesen wir seine Worte. Doch eines weiß ich, können wir ihn weiterschalten? Eines weiß ich, mein Erlöser lebt. Auf dieser totgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Auch wenn meine Haut in Fetzen an mir hängt und mein Leib zerfressen ist, werde ich doch Gott sehen. Was für eine Aussage. Glaube aber ist Festhalten an dem, was man erhofft, und für Wahrhalten der Dinge, die man nicht sieht. Der Glaube Hiobs wurde bei ihm zum Wissen. Er glaubte so fest, dass er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Woher wusste er das? Weil er es gesehen hat. Er hat genau das Gegenteil gesehen und konnte trotzdem sagen, ich weiß. Was für ein Glaube und was für eine Erkenntnis. Hier möchte ich schließen, die Zeit ist vorangekommen. Aber ich möchte trotzdem sagen, warum er diese Erkenntnis hatte. Er blickte nach vorne, wir dürfen zurückblicken. Wir dürfen aus diesem Rahmen etwas machen, was anders ist, was ich letztes Mal auch gemacht habe. Und zwar können wir aus diesem Glauben etwas machen, wo wir hinschauen können. Und da sehen wir was anderes. Wir sehen ein Kreuz. Können wir das Bild einschalten? Das letzte. Ich überspringe jetzt die Sachen. Da, genau davor. Mose hat das auch schon mal vor seinem Volk vorgeführt. Sie wurden von Schlangen gebissen und viele starben. Und dann sagte Mose, schaut auf dieses Holz. Und da war die Schlange. Und wie Mose damals die Schlange aufgehängt hat, so sagt er, sind doch wir. Wenn wir dahin blicken und wer darauf blickt und glaubt, der hat das ewige Leben. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, der hat das Leben. Wer an mich nicht glaubt, der hat das Leben nicht. Im Grunde ist das so einfach. Aber macht euch keinen Rahmen. Schaut aufs Kreuz. Es zeigt die Tiefe, wie tief die Gottesliebe ist. Es zeigt die Höhe, wie hoch wir mit ihm gehen können. Und es sagt die Breite. Es gibt nichts, was seine Arme nicht umfassen. Gott möge uns diesen Glauben schenken. Und ich freue mich, dass Gott mir das so gezeigt hat. Ich darf an ihn glauben und mit ihm rechnen. Nicht nur, wenn ich fröhlich bin und zum Tanzen angelegt werde, sondern auch dann, wenn ich auf der Intensivstation liege, weiß ich, er ist neben mir. Das ist mein Trost. Nicht erst dann, dass er mir sagt, steh auf und gehe, sondern er sagt, ich bin mit dir.